Hochverfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily Business, unseres auch. Immantares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen. Rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke.
Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer NIS2-Serie. Mein Name ist Julia und ich darf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, durch die heutige Podcast-Folge führen. In den ersten beiden Teilen unserer Podcast-Reihe haben wir bereits über das Warum der NIS2-Richtlinie gesprochen und auch darüber, welche Unternehmen tatsächlich betroffen sind. In der heutigen Folge wollen wir über das Was und Wie der neuen Richtlinie sprechen und auf die technischen Maßnahmen eingehen. Dazu dürfen wir den Fortinet-Security-Experten Markus Hirsch bei uns im Podcast-Studio begrüßen.
Heute unser Experte.
Markus Hirsch arbeitet schon seit 25 Jahren in der IT-Security-Branche und ist seit 2008 bei Fortinet. Im Rahmen seiner Arbeit hat er die gesamte Wertschöpfungskette vom Endkunden über Provider und System Integrator bis hin zum Hersteller erlebt. Er leitet das Fortinet System Engineering Team in Österreich und ist als Security Evangelist bei zahlreichen Veranstaltungen vertreten. Hallo Markus, es freut mich, dass du heute extra zu uns nach Amstetten gekommen bist, um mit uns über die NIS2-Richtlinie zu plaudern. In den letzten beiden Podcast-Folgen zu diesem Thema haben wir schon einiges über die Hintergründe der Richtlinie gehört, aber du wirst uns heute noch Näheres zu den technischen Schutzmaßnahmen erklären. Meine erste Frage an dich: Welche Aspekte muss denn ein Unternehmen, das von der NIS2 betroffen ist, beachten, um der NIS2 zu entsprechen?
Hallo Julia, ja, danke für die Einladung hier nach Amstetten. Ich komme immer wieder gerne zu euch. NIS2 ist ja keine einfache Erweiterung oder ein kleines Update für die NIS, sondern eine wesentliche Erweiterung, wo viele Dinge anders sind und vor allem eben der Kreis der Betroffenen anders ist. Und bei Security, vor allem wenn es um Regulatorien geht, da steht immer Risiko, Risikoabschätzung, Risikominimierung im Vordergrund. Das ist das, was man mit einer Richtlinie, mit Paperwork im weitesten Sinne sinnvoll erschlagen kann und was auch ein wichtiger Punkt ist in der Sicherheitseinschätzung. Trotzdem sind in der NIS2 ein paar technische Aspekte explizit erwähnt. Backup und Wiederherstellung zum Beispiel. Da haben wir sicherlich alle in den letzten Jahren durch die Ransomware-Attacken einiges an Übung bekommen, wie ein Backup und wie ein Restore funktioniert. Und lernen da, glaube ich, auch jeden Tag dazu, weil die Tricks der Angreifer natürlich sich auch weiterentwickeln und wir uns dann auch oft weiterentwickeln müssen. Es wird aber auch zum Beispiel Kryptographie, Verschlüsselung von Daten, die übertragen werden, wie sie gespeichert werden, explizit genannt. Zugriffskontrolle, wer darf wann, wo, wie, auf welchem Pfad zugreifen. Multifaktor-Authentifizierung, sowieso ein grundsätzlich wichtiges Thema, ist genannt. Beziehungsweise auch als Alternative kontinuierliche Authentifizierung. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, über den wir, glaube ich, ein bisschen später dann auch noch reden werden. Und was ich auch sehr interessant finde, es wird auch auf die Lieferkette sehr intensiv eingegangen. Die wird an vielen Stellen genannt und die ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Lieferkette für einen Kraftwerksbetreiber ist relativ lang, sehr breit, sehr viele Unternehmen. Und genau die trifft ja jetzt die NIS2 auch. Natürlich sind auch wieder, ich sage es mal so, die üblichen, nicht klar definierbaren Begriffe drinnen, wie aktueller Stand der Technik, grundlegende Verfahren im Bereich der Cyberhygiene. Da wird man sicherlich noch ein bisschen was an Definitionen brauchen. Das ist natürlich auch, das ist jetzt mal die Richtlinie, die von der EU rausgegeben worden ist. Und jetzt müssen es die Länder, in unserem Fall natürlich Österreich, mal die entsprechenden NIS-Gesetze umsetzen, die dann bis Ende 24 da sein müssen, damit das Ganze dann gilt. Wichtig ist auch, die Meldepflicht ist genauso verschärft worden. Und das führt uns jetzt wiederum zu Überlegungen, wie erkenne ich, dass es einen Vorfall gegeben hat? Und wo finde ich die Daten dazu? Wo habe ich was abgespeichert? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei allem die Vorbereitung. Die Frage, wo und in welcher Form muss ich die Meldung machen, wenn ich betroffen bin? Was brauche ich da alles? Wer hat alle die Informationen? Ein schöner Vergleich ist ein Alarm bei der Feuerwehr. irgendwo brennt und dann überlegen sich die Feuerwehrleute, puh, wer hat zuletzt das Auto wo geparkt? Ist es vollgetankt? Wer hat zuletzt den Schlauch verwendet? Ist der schon wieder trocken und einsatzbereit? Das sind eben so Dinge, die man sich überlegen muss und schauen muss, wie hat man das griffbereit in der Schublade, dass man sofort nachschauen kann und eine Checklist hat, was ist jetzt im Ernstfall wirklich zu tun?
Ja, du Markus, das wirkt auf den ersten Blick jetzt recht breit gefächert. Wo fangen wir da jetzt am besten an, das unseren Zuhörern zu erklären?
Ja, fangen wir mal bei den einfachen technischen Maßnahmen an. Ich habe meine Wurzel in der Technik, also tue ich mich am einfachsten mal da anzufangen und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Also das Erste und Einfachste ist natürlich mal Multifaktor-Authentifizierung einzuführen. Das macht unabhängig von NIS 2 grundsätzlich immer einen Sinn. Passwörter sind nicht die Lösung, Passwörter sind in Wahrheit das Problem. Und auch, egal ob ich jetzt Multifaktor habe oder nicht, ist natürlich auch kontinuierliche Authentifizierung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben immer noch in weiten Teilen Homeoffice-Möglichkeiten, die hoffentlich auch so bleiben werden. Und ich melde mich in der Früh um 8 an und alles wird überprüft, alles ist sauber und deswegen ist es dann am 3 am Nachmittag immer noch alles sauber und auf meinem Rechner nichts passiert, das irgendwie als Risiko zu sehen ist. Also da muss man wirklich ständig dann auch überprüfen und das führt uns dann eben zu neuen Modewörtern wie Zero Trust Network Access, wo es eben genau darum geht, die Authentifizierung kontinuierlich immer wieder nachzufragen. Bist du eh noch der Markus Hirsch, ohne nochmal das Passwort eingeben zu müssen, ist natürlich auch ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich als Benutzer alle 12 Minuten mein Passwort irgendwo eingeben muss, dann wird mein Passwort auf Dauer immer kürzer und einfacher werden und das macht es auch nicht besser. Die Zugriffskontrolle, auch hier Zero Trust Network Access ein ganz wichtiger Punkt und überhaupt die ganze Zero Trust Architecture und das Gedankengut dahinter ein ganz wichtiger Punkt. Wer darf wo zugreifen? Also das Least Privilege Prinzip, also so wenig Rechte wie möglich zu haben. Ich brauche keinen Generalschlüssel für die ganze Firma. Ich will nur zu meinem Schreibtisch. Ich will nicht ins Archiv und in die Schatzkammer rein können. Also wollen, okay, vielleicht schon, aber das hat jetzt nichts mit meinem Job zu tun. Also ich brauche wirklich nur auf das Zugriff zu haben, was ich wirklich brauche in meiner täglichen Arbeit. Und das führt uns dann eigentlich auch gleich wieder in den nächsten Punkt sehr schön weiter. Die passen alle gut zusammen. Kryptografie, Verschlüsselung, weil die Zugriffskontrolle und die Identifizierung auch geht sehr schnell dann irgendwo auf Zertifikate zurück und das hilft uns dann wieder bei der Verschlüsselung strukturiert und das entschlüsseln zu können. Das sind Punkte, wo man sehr einfach auch ansetzen kann. Und ein sehr spannender Punkt, finde ich, sind die grundlegenden Verfahren im Bereich der Cyberhygiene. Was ist denn das alles? Also in meiner Vorstellung ist es eigentlich alles, was da explizit genannt worden ist, weil eine sinnvolle Authentifizierung und Multifaktor ist heute eine sinnvolle Authentifizierung, ist ein grundlegendes Verfahren in der Cyberhygiene, in meiner Darstellung. Man wird sehen, wie das denn die verschiedenen Rechtsgelehrten dann noch genauer definieren und auslegen werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, und da über den reden wir seit mindestens 15 Jahren, Segmentierung. Wie teile ich denn mein Netzwerk? Die Überwachungskamera muss in keinster Form irgendwie direkt mit meinem Notebook kommunizieren können, sondern nur mit dem Aufzeichnungsserver. Sie muss garantiert nicht mit dem Schlüsselsystem kommunizieren können, das ja auch alles im Netz hängt. Aber damit ich weiß, was ich segmentieren kann, muss ich meistens zuvor erst einmal wissen, was habe ich überhaupt und welche Kommunikation ist denn da drinnen tatsächlich notwendig? Also wie kriege ich die Sichtbarkeit rein? Was tut sich wo wie? Und das eben nicht nur zwischen meinem PC, dem Drucker und der Überwachungskamera, sondern eben auch dem Schlüsselsystem und der Alarmanlage und meiner hydraulischen Presse, mit der ich meine Bleche stanze, mit denen ich eigentlich mein Geld verdiene und nicht mit den PCs, die ich in meinem Unternehmen habe. Und ein weiterer Punkt, der da reinführt, ist die Angriffserkennung, also wie erkenne ich überhaupt, dass es einen Angriff gibt. In Deutschland ist das in dem BSI-Gesetz weiter ausgeführt und da bin ich schon sehr gespannt, was wir denn da in Österreich machen. In Deutschland gibt es die klare Regel, Systeme müssen aktuell sein, also ich muss patchen, ich muss dafür sorgen, dass es Signaturen gibt. Ich darf kein System einsetzen, für das ich gar keinen Wartungsvertrag habe. Alle Meldungen, die daherkommen, müssen ausgewertet werden und so weiter und so weiter. Und das ist mal so der erste Punkt, wo man mit den technischen Maßnahmen mal anfangen muss. Und damit haben wir aber auch schon einen guten Schritt gemacht in die richtige Richtung.
All diese Dinge, die du jetzt genannt hast, die kennen wir ja schon. Also das ist ja nichts Neues. Wie siehst du dazu den Stand bei den österreichischen Unternehmen?
Ja, unterschiedlich. Die Antwort ist nicht ja, ist nicht nein. Es gibt ja kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt Unternehmen, die einen sehr hohen Aufwand betreiben, um hier möglichst viel abzudecken. Es gibt Unternehmen, die, behaupte ich mal, machen nicht einmal das Allernotwendigste, was man denn so sinnvollerweise macht. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein wirklich immer weiter durchgreift und so in den Gesprächen, die ich führe mit Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen und sehr unterschiedlichen Größen, ist, dass sie schon versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten hier möglichst viel sinnvoll umzusetzen. Natürlich hat der, ich bleibe bei meiner Blechpresse von vorher, ein mittelständisches Unternehmen, das damit halt Geld verdient, die haben keine 100 Leute in der IT oder IT-Security, die sich darum kümmern können. Wenn ich einen weltweiten Konzern mir anschaue, die haben ganz andere Möglichkeiten natürlich hier etwas zu machen. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, sich zu spezialisieren. Wir leben in einer hochspezialisierten Welt. Niemand würde mir zutrauen, dass ich einen Sessel fabriziere, auf den sich dann wirklich jemand draufsetzen traut. Auf der anderen Seite verlange ich von meinem Tischler auch nicht, dass er IT-Security sinnvoll machen kann. Und ich glaube, dass einfach wirklich Spezialisierung und Outsourcing weiterhin der Trend ist, der uns sinnvoll weiter begleiten wird.
Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Du hast in der Einleitung zuvor auch noch die Meldepflichten und die Lieferkette hervorgehoben. Was hast du da mit den Meldepflichten denn genau gemeint?
Ja, Meldepflicht heißt ja, sobald ich mitbekomme, dass ein Vorfall in meinem Unternehmen ist und ich von NIS oder in weiterer Folge dann NIS 2 betroffen bin, dann bin ich verpflichtet, unter Strafe, das zu melden bei der Behörde. Und dazu muss ich ja eben, wie vorher gesagt, schon mal wissen, welche Behörde ist das, welche Webseite haben die? Haben die eine Telefonnummer? Schicke ich denen ein Telefax? Keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich mich darauf vorbereiten. Um diese Meldung machen zu können, muss ich auch die entsprechenden Informationen haben. Ich muss schon mal, ich meine, ist ja in meinem eigenen Interesse, unabhängig von der Meldung. Ich will wissen, ist was passiert, was ist passiert. Wenn es eine Ransomware ist, was ist alles verschlüsselt? Habe ich verhindern können, dass meine Produktionsanlagen oder die Rechner in den Produktionsanlagen verschlüsselt worden sind? Und da kommt man dann natürlich auch sehr schnell in den Begriff Business Continuity Management. Also wie stelle ich sicher, dass ich eine Brandschutzwand in meinem Unternehmen logisch habe und ein Vorfall, wo es auf der einen Seite zum Brennen anfängt und die Feuerwehr ihr Auto griffbereit gehabt hat und sofort ausrollen hat können, die fangen auf der einen Seite zum Löschen an, aber ich will ja auch vorher schon wissen, wenn es beim Eingang brennt, dass es dann hinten nicht sofort hinten ins Lager durchschlägt und die Lagerware, die ich gebunkert habe für meine Kunden, dass die nicht auch gleich mit abfackeln.
Ein weiterer Punkt, den du auch erwähnt hast, waren die Lieferketten. Du meintest, es sind nicht nur die kritischen Unternehmen betroffen von der NIS, sondern auch deren Zulieferer, oder nicht?
Ja, ganz genau. Und das ist eben jetzt der interessante Punkt und das ist die Hauptidee hinter der NIS 2, dass wir jetzt nicht nur sagen, unsere Energieversorger sind kritische Infrastruktur, sondern diese Energieversorger sind abhängig von den verschiedensten Unternehmen, zum Beispiel von einer Antares. Und eine Antares verwendet Produkte zum Beispiel von einer Fortinet. Wenn bei der Fortinet irgendwas passiert und die Antares das quasi dann mit hinträgt zu einem unserer Energieversorger oder welches Unternehmen auch immer, dann kann das letztendlich betroffene Unternehmen in der kritischen Infrastruktur gar nichts dafür, weil der Blitz woanders eingeschlagen hat. Aber über die verbundenen Leitungen, wenn man sich so vorstellen wollen, schlägt das ja voll durch. Der Blitz ist vielleicht gar kein so schlechtes Beispiel. Wenn es beim Nachbarn einschlägt und ich kein vernünftiges Blitzschutz- und Erdungssystem habe, dann habe ich einen indirekten Blitzschlag und es sind trotzdem alle Geräte kaputt. Und genau das kann uns mit der Lieferkette passieren. Wir haben sehr schöne, also eigentlich nicht sehr schöne, sehr plakative Beispiele in der Vergangenheit gesehen, wo ein Anlagenhersteller infiziert wurde und deswegen Zentrifugen in einem Land sich falsch gedreht haben und deswegen die Geräte kaputt worden sind. Wir haben Beispiele, dass Monitoring-Software betroffen war und die sind in allen wichtigen kritischen Netzbereichen gestanden und haben damit Zugriff erlaubt. Wir kennen Beispiele, wo die BIOS-Software von Notebooks im Auslieferungszustand ab Werk schon infiziert war. Ich kaufe mir ein Notebook, egal von welchem Hersteller, und da ist die Malware schon drauf in einem Systembereich, auf den ich eigentlich als normaler Anwender und auch als IT-Abteilung bei einem Endkunden gar keinen Zugriff drauf habe. Also da gibt es einfach wirklich Möglichkeiten, die halt wirklich extreme Auswirkungen haben können. Und das Gefährliche an der Sache ist halt einfach wirklich der Multiplikator, der da dran ist. Wenn ich mir das Notebook-Beispiel nochmal hernehme, wenn da tausende Notebooks jeden Tag ausgeliefert werden an zumindest hunderte verschiedene Unternehmen, dann infiziere ich auf einen Schlag jeden Tag hunderte Unternehmen, ohne dass ich sonst noch eigentlich groß was dazu beitragen muss. Und das ist das Gefährliche an der Lieferkette und deswegen ist es auch wichtig, dass ich mir als Unternehmen überlege, wer beliefert mich da, wie sichert sich der ab und ich von diesem Unternehmen auch verlange, selbst auf die eigene Cyberhygiene zu achten.
Du hast ja vorher schon vom Energieversorger gesprochen, der mit der Antares zusammenarbeitet, die wiederum mit der Fortinet arbeitet. Wie siehst du denn euch als Fortinet als Teil dieser Lieferkette?
Ich sehe jedes Glied dieser Kette als wichtiges Glied. Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wir machen jetzt schon seit ein paar Jahren alle Unannehmlichkeiten in der Software, formulieren wir es mal so, die uns auffallen, natürlich publik. Wenn man sich anschaut, alle von den Security-Meldungen, die da über unsere Produkte rausgehen, werden so zwischen 3/4 und 80% von uns selbst gefunden und trotzdem machen wir es publik. Und es ist auch ganz wichtig zu kommunizieren und es ist natürlich auch wichtig, auf die eigene Cyberhygiene zu achten. Gut, wir als Fortinet ist relativ klar, dass wir zu 100% Fortinet-Produkte einsetzen. Wie heißt das so schön? Eat your own dog food. Das ist natürlich einerseits, wenn wir jetzt über Stabilität und so weiter reden, ein wichtiger Punkt, dass wir unser eigener Kunde sind und dass wir selber spüren, wie gut oder schlecht funktioniert denn das. Aber es hilft uns natürlich auch, uns abzusichern, weil die Produkte halt gut sind, natürlich auch. Und ganz wichtig ist halt dann auch die Kommunikation und Dinge nicht unter den Teppich kehren zu wollen. Software und alle Produkte von allen Herstellern werden von Menschen gemacht und passieren immer und überall irgendwelche Fehler. Aber es ist wichtig, die nicht unter den Tisch zu kehren, weil wenn die Antares nicht weiß, dass irgendwo eine Schwachstelle drinnen ist, dann kann die Antares es ihren Kunden nicht sagen und die Kunden stehen mit der geschwächter Verteidigung am Feld und das ist natürlich nicht gut.
Und wie kann Fortinet einem österreichischen Unternehmen bei der Erreichung von NIS 2 Compliance helfen?
Im Wesentlichen mit den technischen Maßnahmen. Es ist ja, wie gesagt, Security ist zu großen Teilen Risiko und Paperwork und Prozesse und Organisation. Aber gerade jetzt letzte Woche eine Studie gelesen, ich kann mir jetzt auch gerade nicht erinnern, von wem, wo darauf hingewiesen wurde, das Organisatorische in der Security ist wichtig, ganz wichtig. Aber wenn ich nur die organisatorischen Teile abdecke, dann habe ich wieder einen Flügel offen gelassen. Schauen wir uns E-Mail-Security an. Ich lasse alle Anti-Spam, Malware und sonstigen Features in meiner E-Mail-Security weg und investiere alle meine Ressourcen in die Schulung meiner Mitarbeiter, meiner Kollegen, dass die erkennen, das ist eine Phishing-Mail, da klicke ich nicht drauf. Phishing-Mails gibt es immer noch. Die Leute klicken immer noch drauf und es braucht nur einer von 10.000 Kollegen draufklicken. Also muss ich wirklich schauen, dass ich beide Flügel, sowohl den organisatorischen und die menschliche Firewall, das menschliche Bewusstsein schärfe, auf der anderen Seite aber den Menschen unterstütze mit technischen Möglichkeiten und das sind dann genau die Produkte. Da reden wir über Anti-Spam und Anti-Malware und E-Mail-Security im weitesten Sinne, wo wir mit der Fortimail eben das Produkt haben. Wir reden über Multifaktor und kontinuierliche Authentifizierung und ein sinnvolles, durchgängiges Zero-Trust-Modell, das bei Network Access anfängt und bei Zugriffskontrolle noch lange nicht aufhört. Das sind auch Produkte wie IPAM, wo es darum geht, wie komme ich in sensible Systembereiche sauber rein und habe eine Systemtrennung, eine galvanische Trennung eigentlich, wenn man so will. Also ich greife auf einen Jump-Host, wie wir das ja in unserer Sprache auch gerne nennen, zu und komme von dort nur dorthin weiter, wo ich soll. Kryptografie ist einfach etwas, was wir schon immer machen, wo wir ja gerade in den FortiGates unsere eigenen Chips drinnen haben, die uns helfen, die Verschlüsselung hochperformant und mit extrem niedrigem Energieverbrauch zusammenzubringen. Segmentierung ist ein Thema, über das ich seit 15 Jahren schwadroniere. und immer noch Bereiche finde, wo Kunden sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt segmentieren kann. Oft zu Recht, weil es nicht einfach ist, aber es ist ein wichtiger erster Schritt, die Segmentierung. Und das eben wirklich in allen Bereichen. Also ich denke, dass wir da gemeinsam mit unseren Partnern wieder Antares hier den Unternehmen eben auf der technischen Seite helfen können, diese Punkte abzudecken und damit eben den Menschen helfen, letztendlich ihren Job zu machen und sich nicht über alles immer dann Gedanken machen zu müssen.
Ja, das hört sich ja alles schon mal nicht so schlecht an. Du, Markus, hast du jetzt zum Schluss noch abschließende Worte oder Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
Naja, den Skeptikern, glaube ich, möchte ich mitgeben, diese Regulatorien sind nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick klingt oder sich liest. Es ist gerade eben in den stark regulierten Bereichen wie kritischer Infrastruktur wichtig, dass man weiß, was man tut. Jeder IT-Mensch und ich denke jeder IT-Security-Mensch, der in Österreich unterwegs ist und länger als 2-3 Jahre Erfahrung gesammelt hat, weiß, was er tut. Das stelle ich außer Zweifel. Die Herausforderung ist halt einfach dann, wenn wirklich gerade Stress ist und wenn rundherum alle hektisch und nervös werden, schaffe ich es dann auch noch, das Gelernte anzuwenden oder lasse ich mich einfach mitreißen und da helfen mir dann eben die Notfallspläne und das sind ganz wichtige Punkte in diesen Regulatorien und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, worauf wir alle uns vorbereiten müssen. Wir brauchen das Werkzeug, wir brauchen die Bedienungsanleitung für das Werkzeug im Notfall, weil wir ja auch nicht annehmen können, dass denn immer gerade die besten Leute dann zur Verfügung stehen, die wissen, wie verwende ich jetzt diesen Fortinet-Hammer und der Antares-Mensch, der für mich normalerweise den Hammer schwingt, ist auch gerade nicht verfügbar, weil es ist ein Notfall und ich habe vielleicht auch gar keine SLAs dazu. Habe ich dann die eigenen Leute? Nein, aber ich habe zumindest die Anleitung und weiß das Allernötigste, dass ich selber machen kann. Und weiß, der Hammer ist in Wahrheit das falsche Werkzeug, um den Wasserrohrbruch zu beheben. Da bräuchte ich vielleicht ein anderes Werkzeug.
Danke, Markus, für deine Zeit. Es war wie immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Und ich denke, wir alle konnten sehr, sehr viel lernen.
Danke auch.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Es freut mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich hoffe, wir konnten etwas Licht in die durchaus komplexe NIS2-Thematik bringen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr uns diese jederzeit gerne unter podcast@netlogix.at stellen. Beim nächsten Mal sprechen wir mit unserem Compliance-Experten Gerhard Kratschmer über den Incident-Response-Bereich der NIS2-Richtlinie. Schaltet also auch dann wieder ein, denn eines ist fix, es geht spannend weiter. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt. Wir hören uns.
Antares Netlogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.